Ja, hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 4 von Behind the Story. Mein Name ist Wolfgang Jung und ich freue mich, dass du heute auf dieser Reise dabei bist. Unterstützt wird der Podcast von Campix.de und teamdigital.de. In jeder Behind the Story-Ausgabe möchte ich mit bemerkenswerten Menschen und/oder Marken über ihre eigene Heldenreise reden, über ihre Herausforderungen, über ihre Erfolge, Ziele, Hürden und so weiter. Ich glaube, davon kann man am meisten lernen und ich finde es immer wieder schön, wenn Menschen sich öffnen und ein bisschen hinter die Story blicken lassen. Setz dich also ein paar Minuten jetzt gleich zu mir und meinem Gast ans digitale Lagerfeuer und lass dich von den Geschichten und Erfahrungen meines Gastes ein bisschen inspirieren. Ja, heute freue ich mich ganz besonders und ich muss mich direkt bei ihr entschuldigen, denn ich habe den ersten Termin verbaselt und sie hat direkt nochmal zugesagt, dass die liebe Kim Nadine Adamek mein Gast ist. Kim ist eine erfolgreiche Unternehmerin. Sie hat die Agentur Digitallotsen, eine GmbH, gegründet. Sie war in den Bereichen Content Marketing, Social Media und SEO unterwegs. Und ich glaube, aktuell führt sie da auch so eine Art Markenrelaunch durch. Da können wir gleich mal drüber reden. Und hinter all dem und hinter dem Erfolg, den sie auch als Speakerin und Moderationskollegin hat, was sie alles ganz, ganz toll macht, hinter all dem steckt natürlich auch noch die Privatperson Kim, die neben dem Ganzen, was ich eben schon erwähnt habe, glaube ich, auch noch ein kleines Familienunternehmen managt, wie man so schön sagt, ja, mit zwei Kindern und Familie. Ja, und wir reden so ein bisschen über Kims persönliche Heldenreise und was sie so geprägt hat. Ja, ich denke, das war genug Einleitung. Ich hoffe, ich habe nichts Wichtiges vergessen. Freut euch also jetzt auf ein inspirierendes Gespräch voller Erfahrungen und Learnings. Ja, ich begrüße jetzt mal ganz offiziell herzlich willkommen am digitalen Lagerfeuer. Herzlich willkommen bei Behind the Story. Herzlich willkommen, liebe Kim Nadine Adamek.
Vielen, vielen Dank. Was für ein Intro.
Hat
Wie
alles
schön.
gestimmt soweit?
Du
Ja.
hast Pixel vergessen.
Ich habe Pixel, euren Agenturhund, vergessen.
Ja.
Richtig. Asche auf mein Haupt. Ja, liebe Kim, ich habe ein bisschen was über dich erzählt. Magst du so zur Einleitung einfach mal kurz so über dich erzählen? Wer bist du? Wo bist du gerade? Was hast du so vor? Ich weiß, du warst beim Sport heute schon und hast mich zwischen Sport und Kirmes geschoben und dafür schon mal herzlichen Dank.
Sehr gerne, genau. Ja, du hast mich eigentlich schon ziemlich gut getroffen, gut vorgestellt. Ja, ich bin gerade zu Hause. Hier kann ich am besten Podcasts aufnehmen, weil es hier in der Regel ruhig ist. Obwohl es könnte schon sein, dass meine Tochter vielleicht die Nummer sprengt. Das macht die nämlich gerne. Wenn die merkt, hier geht irgendwas ab, dann springt die gerne mal oder springt die gerne mal rein. Steht auch gerne auf der Bühne offensichtlich.
Scheint sie geerbt zu haben, ne?
Ja, von wem hat sie das bloß? Ja, genau. Und ja, was willst du noch wissen?
Also, du bist wo zu Hause?
In Hattingen an der Ruhr.
In
Also nicht direkt in
Hattingen.
Hattingen, sondern in Niederwenigern. Das ist ein Dorf.
Ah,
Schön
okay.
ländlich. Ich gucke auf Grünes, auf einen grünen Berg mit Wald obendrauf und einen Bauernhof.
Also so richtig schön idyllisch, wie man sich das
Ja.
vorstellt. Ja, cool.
Genau.
Und Pixel ist jetzt wo? Bei dir oder
Ne,
in
die ist
ja, wie?
oben bei Patrick.
Ah,
Bei meinem
okay,
Mann.
alles klar. Ja. Schöne Grüße an beide. Ja, dann gib uns doch mal so einen kurzen Überblick. Wir haben ja hier, oder ich möchte ja hier in diesem Podcast gezielt nicht so aufs Business schauen, aber trotzdem hangle ich mich immer so am Werdegang der Menschen entlang, um dann auch mal so ein bisschen zu hinterfragen, warum hast du das getan oder was ist dir hier begegnet und so weiter. Deswegen kannst du einfach mal einen kurzen Überblick über deinen Werdegang beruflich geben und so die wichtigsten Stationen vielleicht.
Jawohl, okay. Ich habe mein Abi 2001 abgeschlossen, die ersten nach den Nullen, war unser Motto. Genau, danach habe ich ein Jahr lang ein Jahrespraktikum gemacht in einer Werbeagentur, beziehungsweise ich wollte das ein Jahr da machen, habe das dann aber in einer anderen Agentur beendet, weil ich in der anderen Agentur eine Ausbildungsstelle bekommen habe für danach als Mediengestalterin für Digital- und Printmedien mit Schwerpunkt Web. Dann ist diese Firma nach einem Jahr pleite gegangen. Das war total schön. Und ich habe dann, anstatt Bewerbung zu schreiben, habe ich telefoniert, weil ich dachte, wenn ich jetzt Bewerbung schreibe, dauert das ewig, bis ich eine neue Stelle habe. Deswegen habe ich telefoniert 3 Tage und 3 Städte durchtelefoniert, bis ich dann eben einen Termin bekommen habe bei einer Agentur in Essen. die mich dann auch aufgenommen haben, wo ich dann auch meine Ausbildung zu Ende machen konnte. Da habe ich in erster Linie Illustrationen von Karten für unseren Verkehrsverein hier, die Busse und Bahnen und so weiter, für diese Karten, die an den Bushaltestellen sind. Mhm. Die habe ich sehr intensiv illustriert und PowerPoint-Präsentationen gemacht. Und weil ich, das hat mir halt nicht gereicht, deswegen bin ich nach der Ausbildung direkt in eine andere Agentur gegangen. Dort habe ich recht lange Bedienungsanleitungen gesetzt und Verpackungsdesign gemacht. Leider konnte ich also dieses ganze Web-Thema nur privat weiterführen. Interessanterweise hat das irgendwie nicht so, also ich habe, na, es war ja dann eine Printagentur. Mhm. Genau, dann war mir das aber irgendwann zu langweilig mit diesen Bedienungsanleitungen, weil das immer das Gleiche war. Vorher war es so, dass man danach also frei arbeiten konnte, je nach Produkt und die Verpackung gestalten konnte. Und dann haben die aber nach Chibo sozusagen das nachgemacht für die Firma, für die wir da gearbeitet haben, und haben auch so einen Style Guide eingeführt, dass halt diese ganzen Linien, das waren Non-Food-Produkte, dass die halt alle quasi nach Style Guide gemacht werden mussten, und dann war dann halt quasi die Kreativität tot. Okay. Und dann habe ich mich da intern auf eine Stelle als technische Redakteurin beworben und habe die auch bekommen und habe dann 4 Jahre lang als technische Redakteurin gearbeitet und habe Bedienungsanleitungen geschrieben. Fun Fact, wir haben immer die Produkte aus China bekommen, mussten die dann testen und dann die Bedienungsanleitung schreiben. Meine okay. Highlights waren ein Autoradio mit 80.000 Knöpfen und ein Grill, ein großer, also nicht so ein kleiner Kugelgrill, sondern so ein fetter Monstergrill, den wir auch erstmal gucken mussten, wie man den zusammenbaut und so. Das war witzig.
Und da hast du dann tatsächlich bei Null angefangen mit der Bedienungsanleitung, oder hattest du sozusagen das chinesische Original und
nee,
gut, damals gab es ja noch kein DeepL und sowas.
Manchmal gab es ein paar Notizen, die schon hatten, aber größtenteils war da wirklich nichts und wir mussten dann halt schauen.
Wie er das hinbekommt.
Ja, genau. Aber die Agentur hat das schon viele Jahre gemacht. Also einige Dinge gab es auch schon einfach. Da hatten die das schon erforscht. aber es gab halt auch immer mal wieder neue Produkte, wo wir halt dann gucken mussten, was da genau wie funktioniert. Das war auf jeden Fall sehr spannend. Ich habe,
in welchem Jahr sind wir jetzt ungefähr?
Wir sind jetzt in 2010 ungefähr. Ich habe dann, während ich da in dieser technischen Redaktion gearbeitet habe, habe ich angefangen, abends BWL zu studieren, abends und am Wochenende an der FOM. Und habe den Schwerpunkt dann auf Marketing und Kommunikation gesetzt. Und habe mich dann während der Zeit wegbeworben, weil das war für mich so voll der Augenöffner, dieses Studium. Das hat also alles geändert, einfach diese Perspektive von Mitarbeiter sein, angestellt sein und dann auf einmal siehst du so die Zusammenhänge. Das war total krass, wirklich. Das war so, als wäre ich so ein Pferd gewesen mit so Scheuklappen und dann hat mir einer diese Scheuklappen abgenommen und ich dachte, oh mein Gott, hier kann ich nicht bleiben. Und bin dann woanders hingegangen, in eine Agentur und habe dort dann auch meine Bachelorarbeit geschrieben. Und die haben mich lustigerweise, Grüße gehen raus an Jan Peiniger, haben mich dann gezwungen, einen Facebook-Account einzurichten. Und das wollte ich nicht, weil ich fand Facebook voll weird. Weil die immer diese komischen, ja, die hatten da so immer so komische Spiele damals, wo du dann deine ganzen Daten preisgegeben haben musstest. Ganz am Anfang war das noch so und das fand ich irgendwie, konnte ich überhaupt nicht wechseln irgendwie. Und dann musste ich das aber machen.
Das gibt's heute, glaube ich, immer noch übrigens, ne? Also diese Spiele gibt's immer noch.
Aber ich bin schlauer geworden. Ich mach da nicht mehr mit.
Okay.
Ja, genau. Und da fing das dann an, dass mich dieses ganze Social-Media-Thema so ereilt hat, weil ich sollte dann für die Agentur, ich war dann Assistenz der Geschäftsführung / Artdirektorin in dieser Agentur und sollte dann eben diese Social-Media-Kanäle Facebook und damals Twitter für die Agentur bespielen. Und das war so die Geburtsstunde sozusagen dieses ganzen Themas. Und ich habe dann auch tatsächlich meine Bachelorarbeit zum Thema Social-Media-Tracking geschrieben.
Cool.
Mit 1,1 abgeschlossen.
Oh, das muss erwähnt werden. Gratulation nachträglich.
Danke.
Lass mich noch mal ein kleines Stück zurückgehen. Du bist ja jetzt schon relativ schnell so durch. Also ich versuche im Behind the Story Podcast immer mich so ein bisschen an der Heldenreise nach Joseph Campbell entlang zu hangeln. Und da beginnt es in der Regel so mit einem Ruf zum Abenteuer. Und der Ruf zu deinem Abenteuer war ja vermeintlich aus der Bio, wie ich das jetzt entnommen habe, der Ruf zur Mediengestalterin. Ja? Und vielleicht kannst du da noch mal ganz kurz sagen, wie kam das? War das so eine intrinsische Motivation, dass du gesagt hast, ja, so Mediengestaltung, das wär's? Oder war das so diese klassische Arbeitsamtsberatung, gab es bei uns damals, da hieß es auch noch Arbeitsamt, und die haben dann gesagt, ja, du bist jetzt Gärtner oder sonst irgendwas, ja. Also hast du das schon in dir gefühlt, so Kommunikation ist dein Ding, auch in dem Alter schon?
10. Klasse. Wusste ich, oder 9. oder 10. Klasse war es so, da waren diese ersten Ausbildungsmessen, ich war auf einer Gesamtschule, die haben super, super viel für uns gemacht, um einfach so eine Berufsorientierung zu finden. Offensichtlich ist das heute nicht mehr so. Bei den meisten, die meisten jungen Leute wissen ja nicht so richtig, was sie machen sollen, aber bei uns war das damals echt extrem. Ab der 9. Klasse gab es Ausbildungsmessen. Wir sind auch zum Arbeitsamt. Es gab mehrere Praktika und so weiter. Und da habe ich dann angefangen, mir Gedanken darüber zu machen, was will ich denn eigentlich? Und es war einfach klar, dass es irgendwas mit Kunst sein muss, weil ich schon immer gezeichnet habe, schon immer gestaltet habe, schon immer gemalt habe. Und dann habe ich mich halt schlau gemacht und bin dann irgendwann auf Mediengestaltung gekommen. Und das war für mich der einzige Beruf, wo ich Potenzial gesehen habe, auch Geld zu verdienen. So, alles andere, was du mit Kunst halt machen kannst, entweder ist es ein super, super langer Weg. Und ich hatte Angst vor der Mappe. Also deswegen habe ich es nicht studiert. Ich habe mir das nicht zugetraut, damals dir so eine Mappe abzugeben. Und deswegen habe ich den Weg der Ausbildung gewählt.
Was man als Learning vielleicht so mal mitgeben darf, ich bilde ja auch schon seit über 25 Jahren aus und bin auch Prüfer bei zwei Bereichen der IHK in Hessen. Es passiert auch bei mir in der Agentur immer wieder mal, dass Mädels sich bewerben, weil sie sehr, sehr kreativ sind. Und sie geben dann tatsächlich so eine Mappe ab mit Kohlezeichnungen oder irgendwie in Aquarellenbildern und so weiter. Ich glaube schon, dass Mediengestalter ein Beruf ist, wo du dich, wenn du die richtige Agentur findest, auch so in der Richtung auch austoben kannst. Also einfach, um, falls ganz, ganz junge Menschen zuhören, da mal eine Richtung vorzugeben, so Mediengestalter, digital oder Print, ist immer noch ein Beruf, in dem du sehr kreativ sein kannst. Wichtig, du findest die richtige Agentur.
Das stimmt.
Das war ja auch ein Learning bei dir. Also nur Bedienungsanleitung oder so ist jetzt nicht so kreativ an der Stelle.
Ja. Das stimmt, aber es war trotzdem gut. Ne? Also es war einfach gut auf meinem Weg, weil ich da einfach gelernt habe, strukturiert zu arbeiten. Ne? Und strukturiert auch abzuarbeiten. So, das war ja auch, ich bin ja ein kleiner Chaot. Ne? Sind ja Kreative oft ein bisschen chaotisch und so. Und für mich war das echt gut, einfach für diese Dinge so auch abarbeiten zu können und sich dem mal zu ergeben und so weiter.
Jetzt stelle ich mir vor, die Kleine in Anführungszeichen, und das ist total nett gemeint, die kleine Kim, kommt jetzt nach Hause. Darf ich kurz fragen, du musst natürlich nie antworten, wenn du nicht magst, ne? Das haben wir auch schon geklärt. Waren denn deine Eltern beruflich? Waren die auch in der kreativen Schiene oder?
Nee. Mein Vater war Energieanlagenelektroniker bei Opel und meine Mutter war Hausfrau.
Okay, also das heißt, jetzt kommt die kleine Kim nach Hause zum Energieanlagenelektroniker und zur Hausfrau und sagt, ich möchte Mediengestalterin werden. Wie war das so? Gab es da irgendwelche Hürden? Musst du erklären, was das ist? Oder haben die gesagt, richtig cool, das machst du, Kim?
Ich muss an der Stelle leider sagen, dass meine Eltern mich nicht wirklich unterstützt haben. Also so generell nicht. Also bei denen war es auch so, die haben dann gesagt, als ich 18 wurde, haben sie gesagt, so, du bist jetzt 18, jetzt kannst du machen, was du willst, so ungefähr. Hat dann keiner mehr drauf geachtet, ob ich zur Schule gehe oder nicht. Und ich habe natürlich die Fächer geschwänzt, in denen ich schwach war. Also da war vielleicht so bei mir eher dieses, ich zeige euch mal, wo der Frosch die Locken hat, so ungefähr. Und dass ich es auch ohne euch schaffe. Na, mein Bruder übrigens genauso. Also da kam nicht viel, ehrlich gesagt. Mein Vater hat nur, dem war nur wichtig, dass ich überhaupt irgendwas mache und nicht quasi zu Hause rumhänge. Aber was war denen eigentlich egal?
Wenn du jetzt selbst an deine Kinder denkst, die sind ja, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, noch ein bisschen weit weg oder noch ein Stück weit weg von dem Moment in ihrem Leben, aber wenn es dann mal soweit ist, was würdest du dann anders machen als Mutter oder als Eltern? Was würdet ihr anders machen?
Mir wäre einfach wichtig, dass sie was finden, was denen richtig Bock macht. Na, also das so, also ich würde die auf jeden Fall unterstützen, wenn ich versuche natürlich, ich meine, die sind 8 und 12, ne, da ist noch nicht viel mit Orientierung. Beim Großen kann man ein paar Tendenzen sehen, wo vielleicht eine Reise hingehen könnte irgendwann. Aber was mir einfach wichtig ist, dass die einen Beruf finden, wo die drin aufgehen. So wie ich auch. Ne? Das war bei mir auf jeden Fall die beste Wahl überhaupt. Das war genau mein Ding. Und dann hat man ja auch ein Ziel. Ne? Und ich finde immer, wenn man ein Ziel hat, egal in welcher Lebenslage, dann kann man da gut drauf hinarbeiten und man geht einfach in der Sache auf. Und das finde ich einfach ultra wichtig. Ich will nicht, dass einer von beiden was macht, was sie eigentlich hassen.
Ich glaube, das ist tatsächlich so, habe ich schon mehrfach zitiert, aber da ist man bei Steve Jobs, the only way to do a great job is to love what you do. Und wenn du Bock hast auf das, was du machst, jeden Tag, wenn du nicht um 9 auf die Uhr guckst und denkst, boah, Mist, nach 6 Stunden oder 7, dann dann ist das schon sehr geil. Okay, lass uns mal kurz aus deiner Bio raushopsen. Du weißt, ich habe dir ja ein Briefing geschickt. Das habe ich ja hinbekommen. Ich habe dir ja so ein paar Schnellfragen vorgegeben. Die würde ich gerne mal mit dir durchgehen. Einfach damit die Menschen, die dich nicht kennen, und dazu gehört ja auch, dass wir uns jetzt schon ein paar Jahre kennen, uns immer wieder mal über den Weg laufen und ich glaube auch, also zumindest von meiner Seite auch entsprechend schätzen, dass die Leute, die dich nicht so gut kennen, so ein bisschen mehr über dich erfahren. Deswegen lass uns da mal reinhopsen. Und die erste Frage ist, was ist dein Lieblingsbuch und warum?
Ich liebe die Bücher über Harry Potter. Also kein Fachbuch, sondern ich liebe einfach diese, ich bin da so richtig eingetaucht in diese Geschichte und habe mich so gefühlt, als wäre ich eine, die mit ihm mitläuft und mit ihm das alles Hermine miterlebt. Und zum Beispiel, ja. Und ich war richtig traurig, als ich dann fertig war mit den Büchern, weil es dann einfach zu Ende war. Also das sind meine Lieblingsbücher, alle davon. Ich finde alles toll.
Warst du schon in Hamburg im Musical?
Ich bin zu geizig dafür.
Ich kenne jede Menge Harry Potter-Fans. Ich mag die zwar auch, habe die mit meinen Mädels. Ich habe ja auch 2 Töchter. Also ich habe 2 Töchter und mit beiden natürlich Harry Potter rauf und runter geguckt. Das heißt, ich kenne die Dinge auch auswendig. Und ich mag die Geschichte auch. Ich mag generell gute Geschichten, ja, Storytelling. Und ich habe viele Leute gehört, die gesagt haben, es ist wirklich lohnenswert, dahin zu fahren, weil es sozusagen der 8. oder wie viel Teil dann ist, glaube ich, der sozusagen nie wirklich veröffentlicht wurde, aber grandios gespielt wird da, glaube ich. Also das wäre eventuell nochmal was, was du dir auf die To-Do-Liste setzen solltest.
Yeah.
Okay, Harry Potter ist notiert. Gibt es einen Ort, liebe Kim, der dich besonders inspiriert, so privat oder auch beruflich?
Also ich liebe Österreich. Wir fahren immer ins Zillertal und das ist so, da kann ich, also inspirierend im Sinne von sich mal wieder erden und runterkommen. Ja.
Bist du dann so der Wandertyp oder der, ja?
Ja.
Also wandern. Also schön die Berge hoch und dann oben die Aussicht genießen und sowas.
Ordentlich Kilometer machen.
Okay. Ich merke schon, du bist überall sehr ambitioniert im Leben, glaube ich, egal was du anfasst. Dann gehen wir mal zu den kulinarischen Geschichten. Ist ja von Österreich nicht so weit. Ja? In Österreich gibt es ja Sachen, die es bei uns nicht so gibt. Was ist denn dein Lieblingsessen?
Es gibt nichts Geileres für mich wie eine richtig gute Bolo. Also krass. Penne Bolognese oder sowas liebe ich einfach. Ja.
Krass, weil die Antwort war das letzte Mal die gleiche von Britta Behrens. Grüße.
Ehrlich?
Raus.
Super.
Britta hat gesagt, sie hat eine weite Range von Sachen, die sie mag, aber eine Bolo geht immer.
Ja, die geht wirklich immer. Beste.
Cool. Gibt es eine App, die du am häufigsten benutzt, wenn ich dich frage, welche App benutzt du am häufigsten?
Ich habe so eine Gainsfire, heißt die App. Das ist die App, in der ich meine Fortschritte im Fitnessstudio erfasse. Das ist die wohl, die ich am häufigsten benutze.
Also Fitness und Sport ist schon ein wichtiges Thema auch bei dir, ne? So als mentaler Ausgleich wahrscheinlich dann.
Genau, ja.
Ja. Und im beruflichen Kontext, du bist ja viel mit Social Media unterwegs. Welche App nutzt du da am meisten?
TikTok. Als Inspo.
Auch witzig, weil auch da hatte ich das schon mal, die Theresa Food hat damals gesagt, Ausgabe 1, auch hier Grüße an Sie, ich bin ein richtiges TikTok-Opfer, hat sie gesagt. Ich häng schon im TikTok rum. Ne?
Ja, allerdings, ja. Ich time das tatsächlich, also dass ich da nicht zu viel Zeit verbringe, weil da kann man schon ganz schön reingesaugt werden.
Das stimmt, ja. Was war der beste Ratschlag, den du je bekommen hast? Vielleicht, den du auch teilen möchtest?
Was, also Ratschlag kann man vielleicht so gar nicht sagen. Ich war mal ganz am Anfang, als ich meine Firma gegründet habe, ich war ja Designerin, ne, und habe für Leute Sachen designt, aber ich hatte ein sehr, sehr schwieriges Verhältnis zum Thema Verkaufen, weil ich das immer so empfunden habe, als würde ich mich anbiedern. Und dann war ich auf einer Veranstaltung und der Veranstalter hat in den ersten 10 Minuten gesagt, du verlierst nicht gegen deine Konkurrenz, du verlierst nur gegen deine Unbekanntheit. Und das war für mich echt so richtig so auch so ein Augenöffner, weil da an dem Tag habe ich meinen Blog aufgesetzt und angefangen, Content Marketing für mich selbst, also für die Digitalnutzen zu machen. Das war super.
Cool. Und weißt du, was das auch für ein sehr, sehr schönes Beispiel ist? Und so schätze ich dich auch ein. Und ich sage das jetzt mal so schon wertend auch generell. Also ich versuche immer nicht zu werten, aber das werte ich jetzt mal. Menschen, die ich persönlich mag oder Menschen, von deren Werdegang ich mag oder wo ich denke, okay, das ist tendenziell eine Person, die so irgendwie annähernd auch mein Mindset hat. Also jemand, zu dem man sich hingezogen fühlt im beruflichen Kontext. Das sind häufig Menschen, die so sozusagen auch in der Lage sind, Nuggets irgendwo rauszuziehen. Also ich höre selbst Menschen, die auf der Konferenz oder auf der, keine Ahnung, Werbesuch echt wenig mitgenommen, viel zu wenig mit mittlerweile gelernt, und das ist, glaube ich, eine echt wichtige Fähigkeit, zu sagen, ich gehe irgendwo hin und ich weiß, ich bekomme nicht 50% der Inhalte neu. Weil gerade wenn man länger in einem Business ist, weiß man vieles schon. Aber oft bekommt man eine neue Perspektive und so. Manchmal ist es nur ein einziges Wording, wie bei dir jetzt in dem Beispiel, was echt ein Mindchanger sein kann oder ein Eye-Opener oder wie man das auch immer nennen will. Also das finde ich total schön, dass du das auch gerade mal so zitiert hast. Und genau, also ich denke, man verliert in der Regel sowieso gegen eigene Dinge, die man selbst tut oder nicht tut, sichtbar ist oder nicht sichtbar ist. Ja, finde ich cool.
Ja. Total. Ja.
Bei Olympia, jetzt bist du ja so eine Sportskanone, wie ich mitbekommen habe in den letzten Tagen. Bei Olympia würde ich dich sehen, am ehesten in welcher Sportart?
Vielleicht Eiskunstlauf, weil ich das so schön finde.
Okay, kannst du Schlittschuh laufen?
Ja, kann ich. Habe ich viel Zeit in meiner Jugend mit verbracht in der Eishalle in Bochum.
Cool. Okay, dann habe ich die nächste Frage, die 7. Frage für dich. Und da habe ich dahinter geschrieben, mit Absicht, die FSK 16-Version. Finde ich immer noch witzig. Aber ist natürlich spaßig gemeint. Denn die Frage ist, was machst du als erstes, wenn du morgens aufwachst?
Das allererste ist, streiche ich meinen Hund. Weil Der kommt nämlich dann so ums Bett herumgelaufen, wenn er merkt, ich werde wach. Und dann will die immer gekuschelt werden. Und dann streichle ich die erstmal und dann startet der Tag.
Bist du generell eher so ein Langsamstarter in den Tag? Hast du bestimmte Routinen und machst du Dinge, um dich zu fokussieren? Oder sagst du, nö, Wecker klingelt, ich bin raus und 5 Minuten später ist Kim am Start?
Nein, ich brauche, also erstmal schlafe ich immer eine halbe Stunde länger als mein Mann, weil ich den sonst voll laber und das kann der gar nicht gebrauchen am frühen Morgen. Und ansonsten ist eigentlich, wir trinken zusammen einen Kaffee, machen die Kinder fertig für die Schule, beziehungsweise der Große macht sich ja selber schon fertig, die Kleine braucht noch Support. Und dann trinken wir nochmal einen Kaffee zusammen und dann geht jeder so seinen Weg in den Tag. Ja. Aber ich habe jetzt nicht großartig was, dass ich morgen schon Sport machen könnte, kann ich nicht. Also ich würde auch für Sport nicht früh aufstehen, auf keinen Fall.
Okay, ja, cool. Okay, vorletzte Frage. Wenn du die Chance hast, eine beliebige historische Person zu treffen, egal ob lebend oder bereits tot, gibt es da irgendjemanden, wo du sagst, boah, ey, den oder die zu treffen, das wär's?
Ich würde echt gerne mit Jack Black mal ein Bierchen trinken. Weil ich finde, ich finde den so cool, weil ich den einfach so lustig finde. Am besten kommt Matthias Schweighöfer auch noch mit dazu. Und ich glaube, das wäre wahrscheinlich der lustigste Abend meines Lebens.
Okay. Ist notiert. Schauen wir mal, was wir tun können. Und jetzt die 9. und letzte Frage. Und da bin ich auch wieder mal gespannt. Freue ich mich immer besonders drauf. Was war das letzte Geschenk, das du dir selbst gemacht hast?
Ich habe mir diese Uhr hier gekauft. Das ist eine Sportuhr, um meine Werte ein bisschen genauer zu erfassen. Jetzt vor kurzem. Und habe der Apple Watch abgeschworen.
Okay. Also das war sozusagen ein Wunsch von dir. Und da hast du gesagt, komm, das mache ich jetzt einfach mal, weil auch so ein bisschen zur Belohnung für Sport und Konsequenz und so wahrscheinlich. Ja.
Genau.
Ja, cool. Gut, dann schon mal vielen Dank für die Schnellfeuerrunde. War ganz aufschlussreich, finde ich. Interessant finde ich, dass du sagst über dich selbst, du bist so ein kleiner Chaot, ich dich aber persönlich, also ich aus meiner Erfahrung, wie ich dich kennengelernt habe und deinen Werdegang verfolgt habe, ganz anders charakterisieren würde. Also spannend vielleicht, dass wir noch so ein bisschen rausarbeiten, wie die Chaotin zur Agenturchefin wurde, mit vielen Mitarbeitern, Strukturen, Prozessen und so weiter. Das ist ja alles andere als chaotisch, vermute ich mal. Okay. Jetzt haben wir in der Vita erfahren, was du alles gemacht hast, Mediengestaltung, Bedienungsanleitungen gesetzt, Abitur 2001, BWL-Studium, hast dich da so langsam sozusagen in deine Richtung bewegt und bist dann bei dem verhassten Facebook angekommen, wenn ich das so richtig verstanden habe mit diesen fucking Spielen, Entschuldigung. Aber ja, so, jetzt bist du da und gehst deinen Weg ein Stück weiter. Was mich jetzt interessieren würde, ist, ich nenne das immer, oder wir nennen das im Storytelling, den Ruf zum Abenteuer. Es gibt so diesen auslösenden Moment oder die Zeit, also es muss nicht ein Moment sein, aber es gibt irgendwann einen Punkt in deinem Leben, an dem du gemerkt hast, boah, irgendwie würde ich mich eigentlich lieber selbst in einer eigenen Agentur verwirklichen. Wie weit sind wir da jetzt in dem Moment in deiner Vita noch weg?
Und nicht so weit.
Kannst du den Moment beschreiben? Wie kam das und was war so der auslösende Moment?
Ich bin einfach in dem Unternehmen, in dem ich war, ins raus aus der Grafik, rein ins Projektmanagement. Gott weiß warum. Wahrscheinlich habe ich das irgendwie ganz gut im Griff gehabt. Gerne gemacht habe ich das aber eigentlich nicht. Und da war es dann so, dass ich meinen Chef gefragt habe, ob ich mich nebenberuflich selbstständig machen darf, damit ich weiter gestalten kann.
Mhm. Und er das hat war ja einfach gesagt?
Er hat ja gesagt, ja.
Mhm. Okay. Also war das schon sehr kulanter Chef.
Ja. Ich würde es nicht machen.
Also du würdest deinen Mitarbeiter nicht erlauben?
Nein. Ich bin leider, mit meiner ersten Mitarbeiterin bin ich diesbezüglich leider sehr doll auf die Nase gefallen und deswegen würde ich das nicht mehr machen.
Okay. Da kann ich dir im Übrigen auch beipflichten. Also wir haben das in unseren Verträgen auch stehen. Also Mitarbeiter können Nebentätigkeiten machen, die müssen aber abgestimmt sein. Und besonders, wenn es dann irgendwas anders ist, also in einer ganz anderen, keine Ahnung, wie eine Näht oder sonst irgendwas, na, dann ist das okay. Ja, aber wenn es den beruflichen Kontext berührt, dann muss man natürlich als Unternehmer auch aufpassen. Da hast du schon völlig recht.
Genau. Ja, so ist jetzt, das bei uns auch.
Jetzt hast du gesagt, okay, ich möchte mich nebenberuflich selbstständig machen. Wie ging es dann weiter?
Dann habe ich zuerst mit meinem Bruder gegründet, der ist halt Entwickler und ich bin Designerin und zusammen konnten wir dann natürlich coole Webseiten bauen. Das ist aber leider gescheitert. An Zielen hauptsächlich. Es gab dann sehr viel Streit. Es ging nur ein Jahr. Und dann habe ich irgendwann gesagt, so, weißt du was, ich will andere Dinge als du. Ich steig aus. Der hat die Firma behalten und ich habe dann was Neues gegründet.
Also war das nicht digital nutzen?
Nein, das war was anderes. Ja.
Okay. Genau, da hast du im Prinzip schon so ein bisschen vorgegriffen meiner nächsten Frage. Auf diesem Weg von, ich mache mich selbstständig, ich will jetzt gar nicht mal sagen bis heute, weil da hast du ja nochmal eine Entwicklung hingelegt, aber so bis zu dem Moment, wo du sagst, okay, jetzt war ich eigentlich Unternehmerin. Ja? Was waren denn so die größten Hürden? Ich glaube, es gibt unheimlich viele Menschen im Moment, auch viele Menschen im Podcast. Übrigens hatten wir letzte Woche mal wieder ein All-Time-High in den Rankings. Vielen Dank allen, die zuhören. Das macht mich schon ein Stück weit auch stolz und ich freue mich darüber, dass auch meine Gäste, die sich die Zeit nehmen, so wie du dann entsprechend auch die Earballs bekommen, glaube ich, sagen die Amerikaner. Aber die Frage ist jetzt so, gab es irgendwelche großen Hürden, wo du sagst, das könnte ich jungen Leuten mitgeben, die vielleicht an der gleichen Position sind, um das eventuell zu verhindern?
Es gab immer mal wieder Dinge, die jetzt, also ich meine, 2011 war die erste Gründung, ne, was in den ganzen Jahren jetzt passiert ist. Damals, als ich das angefangen habe und das nebenberuflich gemacht habe, waren Hürden so Sachen wie zum Beispiel, dass ich erstmal keine Angebote geschrieben habe, sondern nur so ganz lose mich mit den Auftraggebern quasi zusammengesetzt habe und die Sachen dann gemacht habe. Und dann fehlte da natürlich irgendwie rechtliche Sicherheit. Dann habe ich irgendwie Rechnungen nicht bezahlt bekommen und solche Sachen. Also ganz dumme Dinge, einfach weil da ist halt mein Chaotendasein. Ich muss immer durch Schmerz lernen. das sind einfach Dinge, die man vermeiden kann, indem man sich im Vorfeld mal ein bisschen um so Sachen wie AGB zum Beispiel bemüht. Ne? Ich hatte da einen Auftrag damals, da ging es um ein Märchenfest, was stattfinden sollte. Und der Auftraggeber hat mir dann immer so in den Gesprächen gesagt, ja, kannst du mir auch die Kostüme illustrieren und die Kulissen und so weiter. Und ich immer, ja, klar, mache ich. Und so habe ich gemacht. Aber der hat das immer mündlich gemacht. Der hat das nie schriftlich beauftragt. Und dann habe ich hinterher 2000 Euro nicht bezahlt bekommen, weil er dann gesagt hat, ja, habe ich ja nie beauftragt. Ja, wundervoll war das. Es war dann natürlich schon doof, aber eben nicht so schlimm, weil ich das ja eh neben dem Beruf gemacht habe. Und das war dann halt ärgerlich, weil ich meine Zeit irgendwie verloren habe. Aber es war jetzt kein großes Risiko, was daraus entstanden ist. War aber tatsächlich der Grund, warum ich mir AGB habe damals erstellen lassen. Die ich jetzt alle 2 Jahre aktualisieren lasse. Das geht dann auch immer wieder an meinen Anwalt. Guck mal, gibt's was Neues? Habt ihr irgendwelche Erfahrungen gemacht? Und lass das dann halt updaten. Ja, sowas zum Beispiel. Und ab dem Zeitpunkt, halt, oder sowas zum Beispiel, diese Buchhaltungsgeschichten. Ne? Ich bin dann ja mit meinem Chaoten-Dasein, das ist ja wirklich, also bis ich dann irgendwann mal da drauf gekommen bin, am Anfang habe ich die zum Beispiel in InDesign geschrieben, die Rechnung, weil das musste ja schön sein. Ich bin ja Designerin. Und dann irgendwann meinte mein Mann so, der kriegte das dann irgendwann mit, dass ich das so mache. Und dann sagt er, sag mal, warum machst du das da? Das ist überhaupt nicht, darf man gar nicht, wegen der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung, die man ja einhalten muss. Und darüber hinaus kostet das alles viel zu viel Zeit. Dann kam dann irgendwann das erste Tool für Rechnungslegung, was wir dann eben genutzt haben. Und so kam dann Schritt für Schritt wirklich die Struktur, die du heute von mir wahrnimmst, in diese ganzen Sachen. Und ich glaube, die größte Hürde ist dieses ganze Thema Mitarbeiterführung. Oder war und ist. Also ab dem Moment, wo dann eben Leute dazugekommen sind, hat man einfach mit echt anderen Sachen zu tun, die mit der Leidenschaft, die man an dem Job ja eigentlich hat, nichts mehr zu tun hat. Und die, also ich persönlich finde das sehr, sehr, ich will nicht sagen, anstrengend ist es nicht, aber es ist auf jeden Fall emotional, weil ich halt auch so eine emotionale Person bin und diese ganzen Mitarbeiterthemen, was auch immer da so kommt, die hauen mich echt immer um, immer noch. Na, ich kann mich da auch nicht so richtig abgrenzen. Ich brauche dann immer so ein paar Tage. Und falls es euch interessiert, das Schlimmste, was mir mal passiert ist, ich habe mal eine Person eingestellt, die mein ganzes Team strubbelig gemacht hat. Also so richtig hinter, ich sag's jetzt nicht, aber diese Person hat den Leuten einfach Dinge erzählt und so getan, als wären wir die besten Freunde. Und das ganze Team war total verunsichert, bis ich dann irgendwann gemerkt habe, das stimmt was nicht. Und so zu mir war alles immer toll. Es hat sich auch keiner getraut, mir was zu sagen, weil die Person immer so getan hat, als wären wir so Best Buddies und würden jeden Abend ein Feierabendbierchen miteinander trinken. Und irgendwann bin ich aber dahinter gekommen, das hat ein ganzes Jahr gedauert, bis ich das gemerkt habe. Dann hat sich das Ganze getrennt und ich habe nochmal ein ganzes Jahr gebraucht, um die Leute wieder da hinzubekommen, dieses Vertrauensverhältnis mit denen zu haben, was vorher eben der Fall war. Und da habe ich richtig viel draus gelernt. Mittlerweile ist es so, dass ich das Team in die Entscheidung eine Einstellung mit ins Boot hole.
Wie machst du das?
Ich mache das so, dass die haben erstmal ein Vorstellungsgespräch und wenn Julia und ich dann denken, das könnte jemand sein, dann sollen die halt mal ein paar Stunden einfach ins Team kommen, die Leute mal kennenlernen, mal ein bisschen sehen, was wir so tun, damit einfach das Team sich auch so ein bisschen einfühlen kann in die Person. Wenn es jetzt eine höhere Stelle ist, also irgendwie so eine Head-Off-Geschichte ist, kannst du das natürlich irgendwie nicht so gut machen. Dann sollen die aber trotzdem mal so 1-2 Stunden vorbeikommen und einfach sich mit den Leuten mal befassen, damit das Team einfach auch ein Gefühl kriegen kann, ob die Chemie passt oder nicht. Weil ich finde, gerade in unserem Business ist es existenziell wichtig, dass die Chemie stimmt in dem Team. Und alles andere kann man hinterher noch, also fachlich, ne, kann man immer dazu lernen und so weiter, aber es ist halt super, super wichtig, dass die miteinander klarkommen. Und da sicherlich gibt's immer mal irgendwas, was vielleicht nicht so gut passt und wo es nicht ideal läuft, aber so der Grundsatz, die Richtung, in die sie blicken, sollte schon dieselbe sein.
Also ich habe mir so viele Fragen allein aus dieser einen Antwort aufgeschrieben. Ich muss das ein bisschen komprimieren. Wir gehen einfach mal rekursiv durch.
Ja.
Erste Frage, die ich habe, ist, wie handelst du das aktuell bei Digitallotsen mit dem Anwesenheitsthema. Das ist ja immer noch ein Thema nach Corona jetzt. Übrigens bei uns schlägt Corona jetzt so langsam wieder auf in der Agentur. Wir haben jetzt gerade auch wieder Kollegen, die krank sind mit Corona. Seid ihr remote noch teilweise? Seid ihr komplett präsent? Wie seid ihr da aktuell aufgestellt?
Wir sind hybrid sozusagen. Also wir machen zwei Office-Tage im Moment. Das wird wahrscheinlich wieder ein bisschen, vielleicht einer mehr wieder werden, weil wir jetzt das neue Büro bezogen haben. Nö, also ich versuche da einfach alle Bedürfnisse so ein bisschen zu bedienen, weil manche kommen einfach von ein bisschen weiter weg und verbringen einfach so viel Zeit auf der Straße, dass ich das einfach nicht gut finde, wenn die da alle wieder sitzen müssen. Und so fahren wir eigentlich ganz gut.
Was ich sehr cool finde, und ich meine, den Podcast mache ich natürlich auch. Ich mache ja noch den Parallel mit dem Marco ab und an, noch Jung und Young. Marco sagt immer, das ist eine Zwei-Mann-Selbsthilfegruppe. Und so ein bisschen ist es auch hier. Ich höre natürlich selbst auch zu und vergleiche das mit meinem Tun. Und cool ist, dass wir in vielen Dingen gleich sind. Also beispielsweise haben wir aktuell auch 3 bis 4 Präsenztage. Und zwei, also je nachdem so um die 2, 3 Homeoffice-Tage, je nachdem wer es ist, in welcher Position oder natürlich auch die Flexibilität, wenn jetzt gerade bei Müttern Kinder krank sind oder so, dann bleiben die zu Hause, arbeiten zu Hause und solche Sachen. Und was wir auch machen, finde ich auch spannend und da bin ich auch komplett bei dir. Insofern können wir das der Audience mitgeben. Wir stellen niemanden ein ohne Testarbeitstage. Allerdings habe ich da festgestellt, da war ich ein bisschen überrascht in der Audience, so beziehungsweise in meiner Bubble, als ich dann mit Kollegen gesprochen habe, haben die sich alle gewundert, dass wir die bezahlen. Jetzt will ich uns nicht besonders sozusagen hervorheben, aber tatsächlich ist es so, dass ich finde, wenn jemand 2 Tage kommt, das ist ja erstmal für beide Seiten der Sicherheit. Diese Person selbst merkt, wie tickt denn dieses Team, weil du kannst dich eine Stunde verstellen oder 2, aber 2 Tage, das funktioniert nicht, gerade wenn da im Büro 8 Leute sitzen oder so. Da bekommen die schon mit, wie gehen die miteinander um und so weiter. Also es ist für beide Seiten die Sicherheit, auch für unser Team passt diese Person zu uns. Ja. Aber wir machen es tatsächlich so, dass wir die Zeit bezahlen, weil ich finde, der Mensch investiert ja seine Arbeitszeit, seine Lebenszeit. Und ja, da habe ich schon häufiger mal gehört, dass es nicht bezahlt wird. Bei uns ist es tatsächlich so, wir bezahlen es auch. Aber was ich jetzt nett fand oder schön fand, dass wir da relativ parallel unterwegs sind. Ja, ihr seid ja jetzt doch noch eine jüngere Agentur, auch schon eine etablierte, große Agentur, aber noch. Aber das sieht man, das entwickelt sich alles so doch parallel in die gleichen Richtungen dann. Dann wollte ich noch mal eine Sache kurz zu dem Thema mit der einen Person, die du genannt hast, besprechen, weil du gesagt hast, es ist für mich eine Vertrauenssache jetzt mit dem Team. Weißt du, was die Motivation war, diese einen Person sozusagen dein Team zu infiltrieren? War das einfach jemand, der per se das gern macht oder gab es dann irgendwie einen wirtschaftlichen Hintergrund?
Ich bin mir nicht ganz sicher, ehrlich gesagt. Ich vermute, dass das einfach was mit dem Selbstwertgefühl, also mit dem auch Selbstbildnis sozusagen zu tun hatte, dass die sich einfach profilieren wollte vielleicht und dann irgendwann kam die vielleicht aus der Nummer nicht mehr raus oder so. Ja, das ja, ist ja dann oft so. Ne? Ein, ja. Ja, ja. Also ich bin mir nicht sicher. Ich glaube nicht, dass der Mensch uns vorsätzlich schaden wollte, das denke ich nicht. Aber ich glaube, dass es da schon sehr darum ging, sich in ein gutes Licht zu rücken.
Okay. Eine Frage habe ich noch zu deiner Antwort von vorhin. Die ist jetzt schon relativ lang zurück, aber trotzdem, glaube ich, auch eine sehr, sehr wichtige Frage. Und ich vermute mal auch eine Frage, die du gern beantworten möchtest, denn du hast erwähnt, dass dein Mann zu deinen InDesign-Rechnungen einen, wie ich finde, sehr klugen Kommentar gegeben hat. Denn das war weder rechtlich noch zeitlich, glaube ich, eine kluge Entscheidung. Aus Designer-Geschichte verstehe ich das aus der Perspektive. Ja. Wie wichtig war dein Mann oder ist dein Mann überhaupt generell? Also ich meine, das ist ja schon auch mit vielen privaten Belastungen und machen wir uns nichts vor. Ich bin ja auch Unternehmer. Auch du nimmst ja die Sachen auch mit. Du hast die auch manchmal bei dir, wo ein Angestellter vielleicht wirklich sagt, okay, jetzt hänge ich die mal in die Garderobe abends zu Hause. Das können wir, glaube ich, nicht so. Da sind wir auch ähnlich. Wie gehst du damit um und wie wichtig ist dein Mann in der Position?
Mein Mann ist mit die wichtigste Person in der Agentur, ohne in der Agentur zu sein. Also es gibt eigentlich keine wichtige Entscheidung, die ich getroffen habe, dass der da nicht dran beteiligt war. Der ist quasi der Hidden Hero der Digitallotsen, weil der mit mir, erstmal bin ich, muss ich dazu sagen, ich bin eine sehr begeisterungsfähige Person. Wenn ich irgendwie was cool finde, dann bin ich direkt in Flames und Patrick ist dann immer derjenige, der sagt so, warte mal, ich habe da noch 3 Fragen an dich. Und dann ist es nämlich meistens gelöscht. Das Feuer sozusagen, also der ist super, super wichtig. Wir diskutieren alles miteinander. Wir diskutieren mit Julia zusammen Dinge, die irgendwie, wie die Agentur sich entwickeln soll und so weiter. Also Patrick ist extrem wichtig, um es in ein paar Worten zu sagen.
Cool, ja. Und es ist auch total schön, wenn man so ein, ja, wie soll ich sagen, so ein mentales Backup auch hat und man weiß, man kann auf der einen Seite sich ausheulen, was man vielleicht dann der Agentur auch nicht so macht. Auf der anderen Seite dann aber wirklich auch einen neutralen Berater hat, der auch mal so ein bisschen die Euphorie ausbremst und sagt, lass nochmal drauf gucken. Mhm. Ja, Gratulation dazu.
Danke. So,
jetzt bist du Unternehmerin, du bist jetzt Chefin von den Digitallotsen, so in der Vita, ja? Mhm. Und jetzt habe ich ja gerade mitbekommen, heute habe ich deine Videos natürlich gesehen, ich folge dir natürlich und sehr gerne und habe natürlich gesehen, dass relativ stolz durch deine neuen Hallen gegangen bist, so will ich es mal nennen. Ein sehr großes Büro, sehr schönes Büro, sehr helles Büro, wieder eine Entwicklung. Wie ging es dann weiter? Also Digitallotsen, ich erinnere mich noch, ich weiß jetzt nicht genau, wann das war, vor 2-3 Jahren schätze ich mal, oder vielleicht schon länger her, dass du sozusagen euer altes Büro vorgestellt hast und gesagt hast, wir sitzen jetzt hier und so, wir das und so. Wie kam es jetzt? Einfach, ist es ein Kapazitätsding oder sagst du, es ist auch jetzt, ich möchte die Arbeitsformen ändern? Erzähl mal so ein bisschen.
Wir haben das Büro jetzt einfach gewechselt, weil wir dem alten Büro entwachsen sind. Nicht, weil wir mehr Leute geworden sind, sondern weil wir einfach noch mal viel professioneller geworden sind in dem, was wir tun. Und wir wollten einfach ein bisschen präsentabler sein. Also, dass wenn einer, jetzt, wenn du da reinkommst, das ist, ich sag jetzt mal, das ist so standesgemäß, wie man sich so eine Agentur vorstellt. Und vorher war das mehr so, das war ganz nett, das war auch okay, für diese Zeit war das auch super, aber jetzt wollen wir halt einfach, wir wollen auch Veranstaltungen machen, wir wollen vielleicht irgendwann mal selbst irgendwie ein größeres Veranstaltungsformat anbieten, wir geben ja sowieso schon Workshops und das ist da alles gegeben. Das Hotel ist direkt nebenan, oben drüber, über dem Büro ist so eine sogenannte Arena, wo dann eben Veranstaltungsräume sind, wo man halt schön was machen kann und das war jetzt einfach eine super Gelegenheit. Also mir wurde das halt angeboten. Und da habe ich gesagt, so boah, auf jeden Fall bin ich dabei. Fun Fact, ich habe da früher als Coworkerin gearbeitet, als ich noch alleine war. Und okay. Habe mir immer so gedacht, wenn ich mal eine größere Agentur habe und wir Räumlichkeiten haben, dann sollen die genauso aussehen. Und da jetzt einzuziehen, das ist ein Gefühl, das kannst du dir nicht vorstellen. Das ist so wie so ein kleiner Sieg irgendwie. Ne, das ist ja auch immer so, du siehst ja in dem Moment, wo du bist, siehst du ja immer nur so, boah, da muss ich noch was tun und da müssen wir noch mal drehen und da müssen wir noch mal besser werden und das können wir noch mal besser positionieren. Wenn du aber, finde ich, mal den Blick zurückwirfst und mal guckst, so was seit 2011 einfach passiert ist, dann bin ich von mir selbst total überwältigt. Und ja auch natürlich von meinem Team, weil ohne die wäre das ja nicht möglich gewesen. Aber so, was da passiert ist in all den Jahren und dieses Büro ist jetzt gerade für mich so die Bestätigung, dass ich Dinge richtig mache.
Ja, ich glaube, da darfst du auch mal stolz auf dich sein. Ich glaube, das ist eine Eigenschaft, die Unternehmer in der Regel zu wenig ausgeprägt haben. Das geht mir ähnlich, dass man einfach auch mal stolz ist auf langjährige Kundschaft oder langjährige Beziehungen im Business oder auf räumliche, teamartige oder was auch immer für Entwicklungen. Das ist schon toll und es ist nicht so selbstverständlich heutzutage, finde ich. Ich habe noch mal eine andere Frage, die zielt fast noch so ein bisschen auf die alte Frage von vorhin oder das Thema, was wir hatten, ab. Aber passt auch jetzt zu deiner Raumsituation. Du hast ja jetzt schon echt eine tolle Entwicklung hingelegt. Habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gesagt. Ich schaue mir das ja aus der Ferne an. Ich finde auch der Change so von der, für mich jetzt, das ist immer meine Perspektive, korrigiere mich, wenn das falsch ist, von der relativ Social-Media-fixierten Agentur hin in die breitere Angebotspalette, finde ich total super. Ist ja auch wieder so ähnlich wie meine Philosophie. Wir sind ja ganz unbescheiden mit das ganze Marketing unterwegs, ja. Aber was ich merke und was in meinem Leben immer total wichtig war und ich nie vergessen habe und ich würde mich mal dafür interessieren, ob es bei dir ähnlich ist, gibt es wichtige Mentoren? Und ich würde sogar, wenn du jetzt kurz nachdenkst, ich weiß, das ist schon kompliziert, so den Lebensweg einfach mal so zu durchforsten. Ich glaube, das ist auch ein Ziel, was ich in diesem Podcast machen möchte mit den Menschen, dass du selbst nochmal über deinen Lebensweg nachdenkst und ein bisschen reflektierst. Aber gibt es Menschen, so vielleicht 2, 3, bei denen du sagen würdest, die haben mich echt an die Hand genommen, da habe ich viel gelernt, da fühle ich mich wohl, da konnte ich viel Know-how mitnehmen oder whatever. Dann würde ich den Menschen jetzt gerne mal die Props geben an der Stelle.
Also allen voran natürlich mein Mann. Ohne den wäre ich, glaube ich, auch nicht da, wo ich heute bin. Dann gab es meinen ehemaligen Chef, den Dirk Gemeinhardt. Leider ist er schon verstorben. Mir kommt auch gleich so ein Kloß, wenn ich darüber spreche. Der hat mich wirklich, das war mein letzter Chef sozusagen, bevor ich mich selbstständig gemacht habe. Der hat mich so oft ins kalte Wasser geschubst und mir Aufgaben gegeben, die eigentlich viel zu groß für mich waren. Aber durch den habe ich echt viel gelernt, was so dieses ganze Projektmanagement, Umgang mit Kunden, Präsentieren vor Kunden, für seine Sache gerade stehen, die man da gemacht hat und auch die verkaufen, warum und wieso man das alles so gemacht hat. Der hat mich, ich war zwar nicht offiziell die Leiterin des Teams, aber inoffiziell eben doch. Also du kennst ja, ne, die informellen Führer sozusagen in den Teams. Und das war immer so unterschwellig. Offiziell hatte die Person jemand anderes, aber ich habe doch viel dafür gesorgt, dass die alle vernünftig ihren Job machen und so weiter. Also wenn ich den, glaube ich, diesen Weg vorher, und der war echt nicht leicht oft, ne, weil das war so, der hat immer gesagt, wenn ich gesagt habe, so ein Dirk, das schaffen wir nicht bis dann und dann, dann hat er mich immer angeguckt und hat gesagt, das muss. Ich so, aber die Leute sind und diese Jobs und das ist noch da, nein, das muss. So, ne, das waren schon manchmal echt auch viele Überstunden und so weiter, aber ich habe bei dem echt viel gelernt, der Typ war echt krass. Also, und der hat mir auch sehr vertraut, das war toll. Der hat mich eingestellt, obwohl ich schwanger war. Also, ne. Allein das ist schon total krass. Und so, ich bin dem ewig für mein Leben ewig dankbar. Und dann gibt es noch 2 Personen. Einmal gibt es den Gerrit Sturm von Browserwerk. Der hat nämlich beim ersten OMT, wo ich war, sind wir so ins Gespräch gekommen. Und dann hat er mir irgendwie ein Feedback gegeben zu meinem Unternehmen und der Außenwirkung, die wir haben mit der Webseite. Woraufhin ich das alles nochmal umgeändert habe. Und das war auch so ein Gamechanger so ein bisschen, weil wir sahen vorher aus und ich hatte damals eine Mitarbeiterin und wir waren so beide so schön nett auf der Webseite, sah so aus wie Mutti macht Marketing so ungefähr, ne? Und das ist nicht despektierlich gemeint.
Hat der Gerrit das auch so gesagt?
So ungefähr hat er das gesagt, ja. Mhm. Und der Patrick hat das, dem habe ich das dann hinterher erzählt und dann hat der gesagt, ja, das habe ich auch schon länger gedacht. Hat er sich nicht getraut zu sagen, aber Gerrit hat das halt gesagt und hat uns so ein paar Tipps auch gegeben für Tools und so weiter. Und das war mega krass. Ich hatte dem dann eine Weihnachtskarte geschrieben und mich nochmal groß und breit bedankt damals. Dafür bin ich auch auf jeden Fall ewig dankbar.
Grüße gehen raus, ich kenne ihn auch persönlich. Und
wir sehen ihn ja auch dann hoffentlich nächste Woche. Ne?
Nächste Woche, genau.
Ich finde auch, dass der Mario Jung mich ganz schön unterstützt hat. Also ich bin ja damals, der hat mich ja dann mir die Bühne geboten. Ich durfte die Website-Klinik machen. Und durch Mario Jung bin ich überhaupt auf die Bühne gekommen, weil er mir die Gelegenheit gegeben hat, die zu nutzen. Und wenn ich irgendwie mal eine Frage habe oder so, kann ich den auch immer ansprechen. Na, also dich habe ich ja auch zum Beispiel mal befragt damals, als das so alles so mit meinen Mitarbeitern so alles so ein bisschen schwierig war und so. Du hast mir auch gute Tipps gegeben und so gerade diese viele Leute eben aus der OMT-Bubble haben mir auf jeden Fall auch viele Gelegenheiten gegeben, einfach Fragen zu stellen. Ne? Und das dafür bin ich auch mega, mega dankbar, also dir und dem Mario auch. Dass ich da einfach, ich kann einfach anrufen und fragen, Leute, ich habe hier das und das Problem, wie würdet ihr damit umgehen? Und ihr gebt mir immer eine gute Antwort. Und das ist halt, also in Gold nicht aufzuwiegen.
Also finde ich auch, ich mag den Mario auch, mal davon abgesehen, dass er einen sehr geilen Nachnamen hat, ja, sage ich immer. Ist das aber auch die Stelle im Podcast, bei der ich nicht müde werde, jetzt zum 4. Mal die Menschen draußen auch aufzurufen und zu sagen, fragt einfach mal wertneutral Menschen aus eurer Bubble an. Und zwar wertneutral deswegen, weil es passt halt auch nicht immer. Also du kannst nicht erwarten, du fragst jemand an, kannst du mir helfen? Und er sagt, ja, gerne. weil es einfach im Moment nicht geht vielleicht. Aber grundsätzlich gibt es viele Menschen, Mentoren, viele erfahrene Unternehmer oder auch in deiner Position, die du gerade innehast, ob du Mediengestalter bist oder Content Creator oder whatever. Es gibt viele Menschen, die sehr viel Erfahrung haben in unserer Bubble und man hilft sich eigentlich auch gerne gegenseitig. Der Punkt ist, geh halt mal hin und frag. Und das hat die Kim immer gemacht. Und ich glaube auch, Kim, du bist auch so ein Mensch. Und jetzt würde der Marco, wenn er hier wäre, würde er sagen, es ist wieder eine Schleimspur im Studio. Oder er sagt dann immer gerne, Grüße übrigens an ihn, er sagt immer gerne, du wirst zu viele Wattebällchen. Aber der Punkt ist einfach, du bist halt auch so ein Mensch. Erstens mal hast du dieses On Fire, das trägst du auch nach außen. Also man merkt, wenn du enthusiastisch für irgendwas bist. Und es gibt eigentlich nichts Schöneres als Menschen, die für das, was sie tun, brennen. Das merkt man dir an, wenn du auf der Bühne stehst. Oder egal, was auch immer du machst. Und zum Zweiten bist du auch ein Mensch, wenn du kommst und fragst, dir gibt man auch gerne eine Antwort, weil da eben dieses Gefühl, der irgendwie, da gibt es diese Hinterfotzigkeit. Du hast es vorhin nicht gesagt, das Wort, ich sage es jetzt mal als Moderator. oder dieses Gefühl, das wird irgendwie gegen einen verwendet oder was weiß ich, hat man bei dir überhaupt nicht. Aber ich möchte einfach den Impuls auch nach außen geben, den Menschen zu sagen, geht halt hin und fragt, ja. Ja, also wer nicht fragt, der nicht gewinnt. Punkt.
Ich finde, also mich kann auch immer jeder, also mich wird ja oft auch angesprochen, ne? Also ich habe so zwei ganz coole, ich nenne es jetzt mal Projekte, auf die ich total stolz bin. Es gibt einmal die Dame vom genialen Gemüsegarten, die Uta. Die hat sich damals nicht getraut, Stories zu machen und dann habe ich sie so rangeführt und heute moderiert die eine Sendung beim WDR, total geil. Und es gibt noch die Alena Schäffler, die mich immer gefragt hat, weil die war eigentlich Physiotherapeutin und wollte aber ins Social Media Marketing. Und dann hat die auch eine Zeit lang bei uns mit im Büro gesessen, durfte den Leuten über die Schulter gucken und so weiter. Und heute, also letztes Jahr beim OMT, hat sie entschieden, dass sie den alten Job aufgibt und sich Vollzeit ihrem Side-Hustle, dem Social Media Marketing, widmet. Und heute hat die echt auch schon eine kleine Agentur. Und das ist auch, finde ich, ich wette, du bist genauso, das ist einfach schön zu beobachten, dass wenn du Leuten Tipps gibst und die wenden die an und haben damit Erfolg, das ist einfach großartig.
Ja. Und was mir komplett abgeht dabei ist, also das tatsächlich so, und das mag ich an mir, ja, darf man ja auch mal sagen, mir geht da komplett dieser Wettbewerbsgedanke ab. Das liegt, glaube ich, auch ein bisschen daran, weil unsere Bubble einfach relativ klein ist und der Markt sehr groß. Also wir können alle gemeinsam gut davon leben, glaube ich, vernünftig. Ja. Uns gegenseitig unterstützen. Und ich freue mich, wenn ich sehe, die Kim entwickelt sich wieder weiter mit der Agentur und hat jetzt noch irgendwas und macht noch irgendwas. Und ja, wir sind wieder da und so. Fühlt sich ein bisschen an, als wenn ich beteiligt wäre, obwohl ich natürlich gar nicht beteiligt bin. Und so geht's
doch, ein
dir
bisschen schon.
Bei Alena geht es dir wahrscheinlich genauso.
Ja,
also,
das stimmt, ja.
Auch sehr schön. Jetzt möchte ich noch ein Thema, bevor wir schon zum Abschluss kommen, die Stunde ist fast schon wieder rum, aber ich möchte noch mal ein Thema ansprechen, gerade so in Bezug auf Wattebällchen. Ich habe dann immer den Marco im Hinterkopf, aber jetzt ist ja nicht immer alles eitel Sonnenschein. Also du hast ja auch schon mal erzählt über diese Person, die da sozusagen deine Agentur infiltriert hat oder dein Team wuschig gemacht hat. Da gibt es ja immer diesen manchmal etwas doofen, aber doch passenden Spruch, das ein fauler Apfel in der Kiste, dann hast du echt ein Problem. Ja? Und das ist nicht so einfach als Unternehmer, das zu filtern. Bin ich bei dir. Und ich glaube, ein Jahr, um das wiederherzustellen, war... Also ist eine organisch gesunde Zeit, glaube ich. Du kannst nicht zwei Wochen später so tun, als wenn nichts gewesen wäre. Mhm. Und mir geht es da ähnlich wie dir. Ich nehme das auch mit. Also das wird auch, glaube ich, was sein, was Unternehmer, die wirklich Unternehmer sind und nicht nur Betriebsleiter, die werden das immer mitnehmen. Ich glaube, da kommst du nicht dran vorbei. Jetzt habe ich aber noch mal die Frage. Jetzt haben wir sozusagen deine Vita mal im Schnelldurchgang beleuchtet. Hattest du denn auch mal eine Krise oder hattest du mal ein Gefühl, in der Krise zu sein? Und wenn ja, wie bist du mit der Situation umgegangen?
Ist schwer zu sagen, weil ich eigentlich nicht so ein Typ bin, der das so lebt. Also ich bin eher so ein problemlöser Mensch. Ich nehme das immer gar nicht so schlimm wahr, wie es dann in Wirklichkeit vielleicht war. Und das war auch der Auslöser für unser Rebranding. Im letzten Jahr hatten wir krass viele Ausfälle. Und es war teilweise ein bisschen dünnes Eis, wo ich dann auch echt
schwierig... Personal, meinst du?
Jobtechnisch. Aufträge. Also es kam einfach zu wenig rein. Zum Glück sind wir so aufgestellt, dass wir teils Retainer haben und teils halt sozusagen Ad-Hoc-Projekte machen. Von daher war es gut gedeckelt, aber trotzdem war ich echt nervös, muss ich wirklich sagen. Und da sind wir dann irgendwann drauf, man fragt sich dann, woran liegt's? was ist das Problem, keine Ahnung. Und wir waren A, zu günstig einfach, ne, weil ich bin ja so nett, ich möchte ja immer allen gerne helfen und möchte auch gerne, dass das bei allen gut funktioniert. Und dann kann ich nicht Nein sagen und das ist manchmal so ein bisschen ein Problem. Ne, bin ich ganz ehrlich, das lasse ich dann auch gerne dann mal Julia Sachen entscheiden, weil die einfach nicht so, die ist auch nett und so, aber eben, ich habe halt so einen sehr hohen, bei Hunden sagt man einen hohen Will to Please, habe ich auch.
Sie ist ein bisschen werteorientierter,
sagen wir mal. Ich bin eher der Golden Retriever so und Julia ist da schon ein bisschen anders drauf. Und das wurde halt so ein bisschen zum Problem tatsächlich und wir haben durch dieses Branding, was wir hatten, diese bunten Farben, was ja total schön war und ich mochte das auch voll gerne. Aber wir haben da einfach so, ich sag mal, viele so spirituelle Menschen und Coaches und kleine Unternehmen und es wirkte halt nicht so mächtig, also nicht so groß sozusagen, wie wir ja eigentlich schon sind. Und das war, glaube ich, eine Sache einfach, wo wir da reagiert haben und gesagt haben, so komm, wir branden jetzt nochmal um, damit wir einfach andere Zielgruppen erreichen können und da auch vielleicht anders uns aufstellen können, anderes Standing kriegen. Und gleichzeitig war es dann noch so, dass wir dann auch nicht mehr so genau wussten, weil es fehlte jetzt die Positionierung, wen wollen wir denn überhaupt und keine Ahnung, dass dann ja natürlich auch das Social Media Marketing weniger geworden ist. Wir starten jetzt ab dem 1.10. wieder durch, also hat fast ein Jahr gedauert, wenn man mal ehrlich ist.
Habe ich gehört heute.
Ja.
Wir sind wieder da.
Das hast du halt echt gemerkt, ne? Es ist ja leider sehr schwer zu messen. Dann muss ich mal kurz ein bisschen fachlich werden, weil es ist sehr schwer zu messen, welchen Impact das Social Media Marketing organisch hat. Aber wir haben einfach viel weniger Anfragen gekriegt. Zum Glück ist Julia stark in Suchmaschinenoptimierung und hat an der Webseite die ganze Zeit gearbeitet, dass dann dadurch eben die Sichtbarkeit gestiegen ist. Sonst wäre es vielleicht dünn geworden für uns. Und ich bin einfach so ein Typ, wenn ich eine Krise habe, das kann man schon als Krise bezeichnen, das war das erste Mal, wo es ein bisschen schwierig war. Für uns jetzt so, was so Auftragslage, was die Auftragslage angeht. Aber ich bin dann immer so ein Typ, ich gucke halt hin, ne, auch wenn es weh tut. Und gucke halt, wir haben dann die Zahlen alle auseinandergenommen, wir haben einen Forecast aufgebaut, dass man halt mal sehen kann, was kommt rein, was fällt weg und so weiter. Und haben einfach dann auch Bestandskunden angeschrieben und die abgegradet und all diese Dinge, ne, sodass man dann wirklich mal hingeguckt hat, wo ist denn Potenzial, wo bauen wir gerade Mist, wo müssen wir aufpassen, um dann eben reagieren zu können. Und das ist, glaube ich, extrem wichtig in Krisen, nicht zu sagen, ach du Scheiße, Augen zu, das war's jetzt, sondern wirklich dahin zu gucken, wo es weh tut. Und für mich sind alle Sachen, die mit Zahlen zu tun haben, ist für mich der Overkill. Das hat auch wehgetan. Man hat wirklich wehgetan, weil man dann nämlich sehen kann, ganz eindeutig, wo Führungsfehler passieren, wo man einfach unaufmerksam war, wo man vielleicht zu nett einfach ganz klar oder sich einfach auf gut Deutsch verarschen lässt von Leuten, weil man einfach gerne diesen Job vielleicht machen möchte oder wie auch immer.
Was ja im Endeffekt unter Führungsfehler subzusummieren ist. Ne?
Also richtig, also es sind eigentlich fast immer, wenn so ein Blödsinn passiert, sind es fast immer Führungsfehler und dann bin ich schuld und das tut natürlich weh.
Also ein mir und zwei Fragen mit der Bitte um kurze Antwort. Also einfach nur deswegen, weil ich gerne noch zum Abschluss vernünftig kommen möchte. Erstens mal möchte ich dir beipflichten, immer ein gutes Medium ist Upgrading. Also es ist gerade bei uns und gerade für dich jetzt auch, da kannst du vielleicht noch ein Learning mitnehmen, beziehungsweise weißt du es ja schon, du hast ja selbst gesagt, gerade wenn du breiter wirst im Angebotsformat, ist es nicht selbstverständlich, dass deine Kunden das wissen. Mhm. Und uns begegnet heute noch, nach 26 Jahren begegnen uns noch Kunden, die sagen, ach, das macht ihr auch? Mhm. Also da ist interne Kommunikation mit den Kunden ist total wichtig und dann passiert sehr häufig mal ein Upselling oder ein Upgrade und damit erwirtschaftest du Deckungsbeitrag und bei einem Bestandskunden. Das ist in der Regel leichter als bei einem Neukunden. Also pflichte ich dir komplett bei. Frage, die ich noch habe, wie viele Leute hast du aktuell? Wie viele seid ihr?
Wir sind 11.
Wie viele Lotsen? 11, okay. Und jetzt wollte ich noch eine unternehmerische Frage an dich richten. Du hast gesprochen darüber, dass ihr einen Teil Retainer habt und einen Teil so sozusagen Ad-Hoc-Projekte, die reinkommen und dann auch irgendwann wieder fertig sind und wieder gehen und so weiter. Hast du eine unternehmerische Zahl, wo du sagst, achtet als Unternehmer drauf, so und so viel Prozent solltet ihr haben oder sagst du, das ergibt sich?
Wie meinst du das jetzt?
In also wie viel Prozent feste Einnahmen, würde ich jetzt mal sagen, Also einen Namen, wo du sagst, ich habe die schon gedeckelt über Wartungsverträge, über keine Ahnung, whatever, feste Betreuungsverträge. Gibt es ein Gefühl, wo du sagst, da fühle ich mich gut mit jetzt? Oder sagst du, nö, das ergibt sich immer so aus der aktuellen Auftragslage?
Ich gucke ehrlich gesagt immer auf den Puffer, den ich habe. Also wie lange kann ich meine Mitarbeiter bezahlen, ohne dass ein Euro reinkommt? Das ist so meine Kennzahl, die so wichtig ist. Ich versuche natürlich, du kannst halt nicht zu viele Retainer machen, weil dann hast du keine Kapazitäten mehr für Ad-Hoc-Projekte. Na, also ich versuche da halt immer, guck auch so ein bisschen auf die Auslastung der Leute. Aber die wichtigste Kennzahl für mich ist dieser Puffer, falls mal wirklich die Hölle über uns einbricht, wie lange kann ich die Leute noch bezahlen? Das ist halt
so
wichtig.
So geil, Kim, weil es ist exakt der Wert, auf den ich von Anfang an, von Tag 1 geguckt habe. Und heute noch weiß ich, kann ich auf den Euro genau sagen, wie viel oder auf den Tag genau, wie viele Monate könnte ich die Agentur betreiben ohne einen Euro Umsatz. War immer mein Wert, an dem ich mich orientiert habe, also scheine ich gar nicht so schief zu liegen. Und zu diesem Retainer-Ad-Hoc-Ding sage ich dir ja gerne auch meine Zahl. Also ich habe festgestellt, so richtig cool fühlt es sich an, wenn du 50-60% deines Umsatzes im Monat schon drin hast. Das heißt aber nicht unbedingt 50-60% der Auslastung, weil du kannst ja auch Dinge machen über, also bei uns ist es ja häufig, wir sind ja auch Hoster, sind halt Wartungsverträge und solche Sachen, ja, die jetzt nicht die gleiche Anzahl Kapazität sozusagen beanspruchen, wie sie Umsatz bringt, ne? Das ist aber nochmal so ein Wert, wo ich sage, wenn du die Hälfte des Monats im Prinzip schon drin hast und den anderen Monat per Sale vertrieben musst, da fühlen sich Menschen wie die, glaube ich, ganz wohl mit. Und ich würde mich da auch sehr nah bei dir sehen mit Sale. Ich bin auch absolut kein Vertriebsmensch. Gut, Kim, ich danke dir schon mal bis hierhin. Das war erwartungsgemäß, wie erwartet, sehr aufschlussreich. Ich habe aber auch einiges über dich gelernt, ja, also... Dass du dich selber so als kleine Chaotin in Anführungszeichen klassifizierst, hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber ja, so ist das ja. Und das ist ja das Schöne.
Sag mal, Julia.
Gibt es eine Frage, die du gerne noch beantworten möchtest, die ich nicht gestellt habe?
Nö, ich wüsste nicht. Glaub nicht. Also, die Leute können mich gerne, die lieben Hörerinnen und Hörer können mich gerne auch jederzeit ansprechen, wenn sie eine Frage haben.
Okay.
Ist aber keine Frage von mir.
Bist ja bei LinkedIn und überall auch digital zu erreichen. Dann habe ich noch einen Hinweis oder eine Frage. Ne, es ist schon eine Frage. Du darfst heute Abend beim ins Bettchen gehen, Pixel irgendwo in der Nähe, darfst du, bevor du die Augen schließt, dir egal was immer es ist, wünschen. Egal ob für dich, deine Familie, die Welt, das Universum, whatever. Und morgen früh passiert das. Was ändert sich auf der Welt morgen?
Ich würde mir sehr wünschen, dass diese ganzen politischen Spannungen sich auflösen würden und wir einfach in Harmonie leben können. Ich finde das alles sehr anstrengend. Also ich würde mir wünschen einfach, dass sich die Leute mal alle ein bisschen zusammenreißen und diese ganzen Streits aufhören.
Macht und Geld ist, glaube ich, das sind die Schlüsselbegriffe da. Okay. Ja. Ja, und letzte Frage, und dann sind wir tatsächlich durch. An dich, hast du eine Idee für einen Menschen oder eine spannende Marke, von denen du sagst, die sollten ihr Leben mal hier teilen? Gibt es da jemand?
Ich würde es mega spannend finden, wenn man mal erfahren würde, wie Martin Brosi dahin gekommen ist, wo der heute ist.
Sehr cool. Grüße an den Martin. Und das stimmt. Tatsächlich steht er auch schon auf meiner Liste. Ich habe eine Liste gemacht mit Menschen. Ich hatte jetzt auch an Mario Jung gedacht. Mario wird demnächst Gast sein hier. Aber Martin werde ich auch ansprechen. Ja, ist auch ein cooler Hinweis. Übrigens auch Gerrit, glaube ich. Könnte auch einiges erzählen. Ja, ich habe ihn noch nicht gefragt, aber ihn werde ich
auch ansprechen. Ja, Gerrit auf jeden Fall auch. Der hat ja auch einige Hochs und Tiefs, glaube ich, gehabt.
Genau.
Ist auf jeden Fall auch spannend, ja.
Ja, dann bleibt mir nicht mehr viel mehr, als dir zu danken für die Zeit. Und nochmal Entschuldigung, dass ich den ersten Termin verbaselt habe. Das war, mein so roundabout 65. Podcast. Ich habe noch nie einen Termin versabbelt, aber deinen. Ich danke dir ganz herzlich, dass du mich vor der Kirmes noch sozusagen hier besucht hast im Studio am digitalen Lagerfeuer. Das war sehr schön. Ich freue mich auf nächste Woche, wenn wir uns persönlich sehen. Und wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß auf der Kirmes.
Dankeschön.
Bis bald. Ciao.
Tschüss.